Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Moment, ich nehme noch nicht auf. Halt, stopp. Welche Folge ist denn das? Die 26. oder?
Ja.
Wer schneidet eigentlich?
Ja, wie gesagt, zur Strafe bist ja eigentlich du dran.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Jetzt lässt du mich hier absaufen, natürlich, oder was? Ach Mensch, ich wusste ja, dass ich das zurückkrieg. Du Arsch.
Selber.
Das machen, wir jetzt, jede Folge so, oder?
Mal gucken.
Einfach mal gucken, wer zuerst einknickt. Hey, dann haben wir aber
so,
nächstes Mal.
Jetzt. Also, hallo liebe Hörer da draußen. Jetzt fangen wir endlich an. Ich wollte den Chris nochmal wieder auf die Probe stellen.
Mann, bist du gemein.
Geht's dir gut? Du hast viel zu tun, oder?
Ja, ich bin gerade völlig am Wegknicken hier, aber es ist alles klasse, es ist alles toll, aber ich habe jetzt diese Woche noch relativ kurzfristig Besuch bekommen und da muss man sich dann auch noch drum kümmern oder darf man, nee, ist klasse, wir haben viel Spaß und alles, aber es ist einfach dann alles in sich doch sehr viel.
Jawohl.
Deshalb darfst du auch heute nochmal die Folge editieren.
Das mache ich gerne.
Wie gesagt, nur zur Strafe. Nee, nicht zur Strafe, nur zur Übung.
Zur Übung, genau.
Zur Übung.
Das übt ja alles. Ja. Ich wünsche auch nochmal gerade recht herzlichen Glückwunsch nachträglich nach draußen, denn unser M-Shop in Göttingen, der hat heute, wo wir das hier aufzeichnen, also am 20. Februar, sein einjähriges Firmenjubiläum gefeiert.
Ui, ui.
Und da freuen sich alle Mac-User hier im Umkreis ganz riesig, weil der Christian macht das ganz großartig. Der macht die Reparaturen da teils gleich vor Ort, dass du drauf warten kannst und solche Späße.
Ja,
super
Wahnsinn.
Laden. Bisschen Werbung muss sein. Ich kriege nichts dafür, aber der ist echt klasse. mshop-göttingen.de. Einfach mal in der Fußgängerzone gucken.
Ja, gratuliere
ich auch. Ist der Hammer. Ja, da komme ich nämlich gerade her, deswegen bin ich ein bisschen später dran heute.
Nicht, dass man Macs oft reparieren müsste, also das müssen wir jetzt ja gleich mal richtig stellen.
Genau.
Ich darf jetzt endlich auch mitreden.
Natürlich, du hast ja jetzt auch einen Mac.
Seit kurzem, ja. Aber ja. Ich muss ja zu meiner Schande gestehen, aufnehmen tue ich hier immer noch am PC.
Das ist ja auch nicht schlimm, sag ich mal.
Nee.
Wenn es funktioniert, das ist das Wichtigste.
Genau.
Ja, was haben wir denn heute vorbereitet? Wir haben ziemlich viele Kommentare und Nachträge zu der letzten und vorletzten Sendung. Da geht's nochmal um das Auslösen der Blitze.
Mhm.
Da gibt's einen Kommentar und es gibt noch einen Nachtrag zu Fototaschen. Da habe ich einen ganz, ganz wichtigen Link vergessen. Den reichen wir gleich nochmal nach.
Also echt.
Und wir haben noch einen Kommentar zu Taschen. Da gehen wir nochmal drauf ein.
Richtig.
Und dann, wir haben einen ganz obskuren Kommentar von Dominik.
So obskur ist er nicht. Zumindest ich weiß, worum es geht, weil ich war dabei, als wir es diskutiert haben.
Ne?
Genau. Dann kommt noch was vom Sascha. Der hat einen Audiokommentar geschickt zum Thema Fotografieren im Theater.
Und passend dazu haben wir dann heute eins unserer Hauptthemen, Metering und Weißabgleich. Also Belichtungssteuerung, Belichtungsmessung.
Genau.
Da hast du ein bisschen was zu erzählen. Genau, und dann haben wir einen Hörerkommentar gekriegt von Markus zum Thema TFT oder CRT, Kalibrieren und Farbecht.
Mhm.
Da können wir ein bisschen was zu erzählen und steigen in das zweite große Thema Kalibrierung ein. Wie letztes Mal schon angekündigt, geht das jetzt mal Stück für Stück scharf hier.
Das finde ich gut, ja.
Damit wir wirklich mal alle Fragen klären. Wenn auch da Fragen von euch sind, dann könnt ihr die jeweils immer noch stellen. Und erzähle ich nachher ein bisschen mehr dazu, warum das gerade so gut geht.
Genau.
Ja, dann haben wir noch ein bisschen Geplänkel am Ende, wie das normal ist.
Oh, das war's dann auch schon.
Ja, neue Aufgabe machen wir dann nachher noch.
Genau,
ja,
wie sich's gehört.
Und natürlich sind wir wieder live im Chat. Das heißt, wer uns jetzt hier gerade verfolgt im Chat, der kann natürlich auch gerne wieder Fragen stellen.
Richtig.
Livestream haben wir gerade nicht.
Nee, das war doch irgendwie zu, also kam wieder die Frage, ja, mach das doch wieder, das war toll. Und wir hatten, glaube ich, 3 Leute, die zugehört haben. Und der Aufwand, den man hier treiben muss, um das wirklich sauber hinzubekommen und ohne, dass dann der Stream sich mit dem Skype, was wir hier noch parallel laufen haben, stört. Selbst wenn das nur ein Stream ist, der rausgeht und dann auf den Server und von dort quasi weiterverteilt wird, ist das schon in irgendeiner Form, tut's schon was, was nicht ganz 100% passt. Und insofern lassen wir das jetzt einfach nochmal. War ein schönes Experiment, aber ja, für drei Hörer, auch wenn es fünf wären. Also Leo Laporte, der macht ja in letzter Zeit immer wieder eine seiner Sendungen, diese Net at Night über Talkshoe. Das wäre vielleicht mal in absehbarer Zeit irgendwas, wo man reinschauen könnte. Aha. Wo man quasi auch das live zuhören kann.
So ein Gruppenskype irgendwie. Ne?
Sowas in die Richtung, wo man dann als Moderator quasi einzelne Leute freischalten kann. Also die hängen da sozusagen in der Queue drin, die können da über Skype einwählen und man kann dann einzelne Leute freischalten, um deren Fragen zu hören, während die einen auch hören. Und das sieht relativ vielversprechend aus. Da bin ich gerade mal ein bisschen am Rumtesten. Ich will und kann noch nichts versprechen, weil ich es noch nicht selber ausprobiert habe. Aber
na, gucken wir mal, wie sich das entwickelt.
Das schaue ich mir gerade an. Und vielleicht schaffen wir es dann doch mal irgendwann nochmal so eine richtige, echte Live-Show zu machen. Wäre schon irgendwie cool.
Ja, das hätte mal was.
Ich meine, Muss ja nicht jedes Mal sein, aber so als Special irgendwie mal. Wir machen es ja eh live. Also wir nehmen zumindest live auf, ohne zu schneiden. Es sei denn, ich renne aufs Klo. Aber ansonsten ist ja alles... Ist eigentlich
apropos wirklich gesundheitlich wieder alles okay?
Ich bin jetzt wieder am aufsteigenden Ast. Ich habe jetzt die erste Nacht wieder durchgeschlafen, ohne Husten aufzumachen. Und ja, man hört es noch ein bisschen in der Stimme, aber es wird wieder. Ich kann wieder klar denken.
Na prima.
Also klar.
Dann haben die Sterne was gebracht. Also vielen Dank an alle, die da Sterne gegeben haben.
Genau. Boah. Also auf Potsdam sind ein paar Sternchen gehagelt. Und jeden, den ich gesehen habe, der hat mir ein kleines Lächeln ins Gesicht getrieben. Okay, gehen wir mal in die Themen rein, oder?
Ja, alles klar. Also unser erster Nachtrag, der kommt von Dirk und der hat einen Tipp. Und zwar sagt er, dass er mal in einem Forum gelesen hat, dass ein belichteter Diafilm ähnliche Eigenschaften hätte wie eine Infrarotfolie.
Und da hat er recht.
Ja, und da hat er jetzt was ganz Raffiniertes gemacht. Er hat sich nämlich einfach so einen alten Streifen Diafilm genommen, hat den vor den internen Blitz seiner Nikon D80 gepackt und hat den Blitz auf manuell gestellt und auf die niedrigste Leistung. Das ist jetzt wichtig, damit der Blitz jetzt den Film nicht wegschmort, schreibt er. Wusste ich gar nicht, dass der so heiß wird, auch in der kurzen Zeit. Naja, und damit löst er seine Studioblitze aus, ohne dass er störendes Licht von seinem frontalen Blitz hat.
Richtig.
Und das fand ich mal eine pfiffige Lösung.
Also was man dazu sagen muss, der Film muss quasi schwarz sein. Also es wäre ein unbelichteter Diafilm, der entwickelt ist. Oder ein belichteter, ich glaube es geht auch mit belichteten Negativfilmen, wenn die belichtet sind. Also es ist ja immer bei Negativfilmen invers. Also voll belichtet heißt dann, das entwickelte Teil ist schwarz. Und das hat ähnliche Eigenschaften wie diese Infrarotfolie. Das heißt, wenn man die vor den Blitz schnallt, einfach einen Klebestreifen draufklebt, dann wird quasi da durchgeblitzt. Auf der anderen Seite kommt nur noch so ein Infrarotlicht raus und das reicht aber, um die Blitze, um die Studioblitze auszulösen, weil die haben ja so einen kleinen Licht- und Infrarotsensor, auf den die reagieren. Also das funktioniert. Nur auf eines muss man achten, das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Wer jetzt eine aktuelle digitale Kamera verwendet, speziell, also von Canon kenne ich es jetzt, die haben dieses ETTL 2 System, was im Prinzip einen Vorblitz losschickt, um erstmal überhaupt die Szene, damit das Metering in der Kamera sich die Szene anschauen kann und dann daraufhin den echten Blitz berechnet. Das geht ganz schnell hintereinander, also Vorblitz, Blitz. Wenn die Studioblitze das nicht wissen, dann lösen die schon auf dem Vorblitz aus. Und wenn dann eine Bruchteil einer Sekunde der Hauptblitz nachkommt, ja, dann ist der noch am Aufladen. Also so schnell kann der gar nicht zweimal hintereinander blitzen. Und dann kriegt man dunkle Bilder, weil der hat ja schon geblitzt.
Also Lösung?
Lösung, also ganz klar natürlich wieder die Kabelmöglichkeit, einfach per Kabel anschließen. Bei den Canon-Kameras, also bei Nikons, gibt es wahrscheinlich eine ähnliche Möglichkeit. Bei den Canon-Kameras hatte ich dann damals einen Trick rausgefunden, wie es trotzdem geht. Und zwar muss man quasi zweistufig arbeiten. Du stellst die Kamera ein, du machst dann du stellst scharf und so weiter. Mhm. Und während du den Auslöser halb gedrückt hältst, drückst du hinten auf die Sterntaste, die quasi die Belichtung, mit der du quasi in dem Augenblick die Belichtung festlegst.
Ja.
Und da löst dann die Kamera den Vorblitz aus und dann wartest du einfach 2-3 Sekunden, bis dein Studioblitz wieder aufgeladen hat und dann löst du vollends aus und dann blitzt du nur noch einmal.
Okay.
Also ist ein bisschen umständlich, aber für so eine Notsession, wenn mal das Kabel kaputt ist oder wenn man irgendwie, ja, oder, ich meine, die andere Lösung ist natürlich, man kauft sich einen Studioblitz, der mit digitalen Kameras klarkommt. Die gibt's nämlich mittlerweile auch. Die ignorieren dann einfach den Vorblitz und blitzen dann, wenn der Hauptblitz kommt.
Na prima.
Also das sind die zwei Möglichkeiten.
Aber fand ich schon echt einen pfiffigen Trick, doch.
Ja, das ist also das richtig
cooles gut. Ding.
Es, was man natürlich auch tun kann, wenn man sich einen Nicht-ETTL-Blitz, da muss man ein bisschen aufpassen, also ich würde jetzt auf eine Canon-Kamera keinen Nikon-Blitz drauf tun und umgekehrt, weil die haben ja immer noch ihre Sonderkontakte für ihre Spezialfunktionen so oben auf diesem Kamera, auf diesem Blitzschuh. Aber es gibt so ganz billige alte Blitze, die nur einen Mittelkontakt haben.
Mhm.
Und die, wenn man so einen nimmt und den dann mit so einer Folie vorne zuklebt, der blitzt dann auch nur einmal.
Weil da kein ETTL kann.
Der macht Kontakten drauf machen, weil da kann es böse Kurzschlüsse geben und im Ernstfall ist dann nachher sogar die Kamera kaputt. Also habe ich schon böse Sachen gehört. Auch Fremdkontakte abkleben, wenn man da ein paar Mal hin und her wurschtelt, dann scheuert sich dann der Kleber durch und so weiter.
Ja, die Kontakte sind ja meistens eh so ein bisschen flexibel.
Da sollte man ein bisschen wissen, was man tut, aber so ein ganz billiger Blitz, der nur einen Mittelkontakt hat und den die Kamera auslösen kann, ja hallo. Damit hast du im Prinzip schon deinen Infrarot-Auslöser. Kannst dir aber natürlich auch gleich so einen Infrarot-Auslöser kaufen. Das ist auch nichts anderes als ein Blitz, der auf die Kamera draufkommt und der
mit
hat
einer
dann
Diafolie drin.
Der hat dann eine richtige Infrarotfolie drin oder so ein Infrarot-Aufsatz drauf. Also das ist dann dieses, das kennt man auch von den Fernbedienungen, diese dunkelroten Plastikkappen sind das. Und der macht im Prinzip dann genau das Gleiche und die gibt's glaube ich auch schon ab. Lass mich nicht lügen, ab 30 Euro aufwärts oder sowas gibt's die Teile.
Ach naja, das kann man
also
so machen.
Also ne? Wer das machen will, und letztendlich gibt's natürlich auch so Funklösungen und so weiter. Aber ich hier in meinem Studio, ich bin eigentlich immer noch verkabelt. Also mir reicht das vollkommen aus. Ich habe damit trotzdem genug Bewegungsfreiheit. Ich habe irgendwie 4-5 Meter Kabel und ja, das geht auch ganz
gut. Also ich habe neulich ein kleines Shooting gesehen im Tonstudio. Das ist ein großer Aufnahmeraum, 4 Meter hohe Decke und so weiter. Der hat 4 Blitzer aufgebaut, um halt ein paar Personen da auszuleuchten.
Mhm.
Er hat links und rechts in den Hintergrund einen Blitz gestellt, die an die Wand geleuchtet haben. Und hat von links vorne und von rechts vorne auf die Person je einen Blitz gehabt. Einmal mit einem Schirm, um halt die Oberfläche zu vergrößern und einmal mit so einem riesigen Diffusor davor.
Mhm. Achso, das war dann so eine Mischung aus Schirm und Softbox, oder?
Ja, genau.
Ja.
Und die hat er auch ausgelöst mit dem Blitz an seiner Kamera. Und zwar hat er da einfach seinen externen Blitz ganz hoch geklappt, sodass das Ding eben an die Decke oder zur Seite geht und hat vorne drauf noch so eine Streublende gehabt, so einen Streuaufsatz. Und dann hat er damit ausgelöst. Das ging eigentlich auch ganz gut.
Das geht auch. Ich meine, du hast dann halt immer noch frontal ein bisschen Licht. Beziehungsweise wenn du den Blitz dann über die Decke schickst oder sowas, dann
noch ein bisschen indirekt.
Hast halt noch ein bisschen indirektes Licht, aber
du aber kannst wie gesagt, das ja auch 4 so hinzirkeln. Blitze, das eben. Hast du nicht mehr gemerkt.
Da kommt dann der Kleine eh nicht gegen an. Also insofern, auch das kann man zum Auslösen verwenden. Ich habe früher auch ich habe das zum Beispiel mit dieser zuerst auslösen mit der Sterntaste und dann warten und dann vorhin ganz auslösen, habe ich gar nicht mit so einer Infrarotfolie gemacht, sondern ich habe mir so ein kleines Papier aus Pappe, so eine kleine Sache vor meinen Blitz gebastelt, die ich dann so oben drauf stecken konnte, die im Prinzip den Blitz einfach 90 Grad nach oben weggelenkt hat. Mhm. Damit war auch noch ein bisschen diffuses Licht von dem Blitz da, aber es hat immer ausgereicht, um die Blitze auszulösen und hat zumindest auf den Bildern, die ich damit gemacht habe, nie gestört. Man muss halt ein bisschen drauf aufpassen, man muss es wissen, aber so wild ist es dann nicht.
Na prima.
Ja.
Ja, ist jedenfalls ein spannendes Thema. Also da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf zurück.
Studiofotografie und Blitze. Ist ein klasse Thema, macht echt Spaß.
Ja,
vor allem, es klingt immer alles so kompliziert und wenn man es dann wirklich mal tut, dann merkt man, hoppla, die Profis kochen ja wirklich nur mit Wasser. Also
ja, das ist vor allen Dingen witzig, wenn du in so ein Profi-Studio reinkommst und das sieht dann da auch raffelig irgendwie aus und liegen einfach nur irgendwelche komischen Sachen auf dem Boden oder hängen da irgendwo runter.
Und viele Kabel auf dem Boden, ja.
Ja, völlig wild irgendwie. Dann denkst du, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber hinterher kommt eben doch was Gutes bei raus. Na gut.
Jetzt hast du was.
Dann haben wir einen weiteren Nachtrag nochmal zu Fototaschen. Und zwar hat im Forum unser User Kedo, der hat uns geschrieben, und zwar schreibt er, eigentlich ist ja Boris derjenige, der sich ganz genau zu einem Thema schlau macht, Stative zum Beispiel. Im Fall von Kamerataschen und Rucksäcken gibt's dazu die folgende Webseite. Die unglaublichste Sammlung rund um die meist unterschätzten Ausrüstungsgegenstand, die Fototasche. Und den Link, den habe ich so intensiv benutzt auf meiner Suche nach eben diesem Rucksack, was ich da erzählt habe.
Und hast
ihn und ich habe ihn nicht notiert. Ich habe ihn glatt vergessen.
Du hast deine Quelle nicht preisgegeben. Das ist schlechter Journalismus.
Das tut mir so unendlich leid und ich bin so riesig dankbar. Also vielen Dank, Kedo.
Dann sag
und
doch jetzt hier, mal den Link.
Hier der Link. Wir tun ihn auch in die Shownotes. www.taschenfreak.de. Alles ein Wort. www.taschenfreak.de. Da kann man vorne gleich einen Link drücken und da findest du alles Mögliche. Und der Witz daran ist, du findest eben diese ganzen Taschen, entweder sortiert nach Hersteller oder nach Typ, aber eben nicht mit irgendwelchen tollen Verkaufsfotos und Verkaufstexten, so Prosa, wo sowieso nichts Tolles drin steht, sondern wirklich Userberichte. Das heißt, User, die dieses Ding mal gekauft haben oder benutzen oder eben nicht mehr benutzen, haben Fotos davon gemacht, mit Innenleben, ohne Innenleben, mit verschiedenen Innenleben, wie eben deren eigene Ausrüstung in diese Tasche reinpasst, wie sie das gelöst haben. Und es gibt auch noch ein angeschlossenes Forum, wo es dann teils noch ausführliche Berichte darüber gibt und so weiter. Also sehr, sehr empfehlenswert, um sich überhaupt mal einen Überblick zu verschaffen und einen Eindruck zu kriegen, weil auf diesen ganzen Werbefotos auf den Webseiten, da kann man einfach nicht einschätzen, wie groß ist denn dieser Rucksack? Passt denn die Kamera da rein? Wie sieht das aus mit meinem, weiß ich nicht, 70 bis 200 L, ja? Passt denn das und nicht? Und da sind meistens ganz, ganz tolle Bilder.
Jo.
Taschenfreak.de.
So, und jetzt lass uns mal einfach noch eben kurz in den Chat reingucken. Jetzt,
oh ja.
Das ist ja mal wieder typisch. Die quasseln da und scrollen alles nach oben weg. Das ist ja böse. Moment. Moment, Moment.
Ich habe eine.
Mach mal.
Und zwar Digital Expert fragt: Verschlechtern UV-Filter die Bildqualität? Hatte damals bei der analogen Fotografie das Gefühl, dass die Bilder an Schärfe und Prägnanz verloren haben? Fragezeichen, Ausrufezeichen.
Ja, das Filterthema, das ist dein Lieblingsthema.
Ja, und zwar einfach mal zurückblättern in den älteren Folgen, vielleicht einfach mal auf happyshooting.de, rechts gibt es ja so ein Suchfeld, einfach mal nach Filter suchen, könnte sein, dass du da schon die richtige Folge findest. Da haben wir ausführlich über Filter gesprochen, die man nicht mehr braucht in der digitalen Fotografie und über Filter, die man durchaus noch sinnvoll nutzen kann. Ich mache mal einen kleinen Plug zu nsonic.potspot.de. Da kannst du auch einfach mal nach Filter suchen. Da habe ich das auch nochmal ganz gezielt für die einzelnen Filter besprochen. Da jetzt hier nur in Kürze. Den UV-Filter, den brauchst du erstens nicht mehr wirklich, weil zunächst mal die ganzen Gläser in dem Objektiv schon das UV-Licht sehr stark wegfiltern. Von Linse zu Linse wird da weniger UV-Licht durchgelassen. Und vor dem Sensor selber ist auch noch ein UV-Filter drin. Das heißt, jede digitale Spiegelreflex und ich glaube überhaupt jede digitale Kamera hat vor dem Sensor eingebaut bereits einen UV-Filter, der das Licht sperrt. Die meisten übrigens auch einen Infrarotfilter. Warum man die trotzdem drauf macht, ist häufig als Schutz, wobei man jetzt aufpassen muss, vor was man sich schützt. Also vor größeren Schlägen und Kollisionen schützt man es sicherlich eher nicht. Da gibt es natürlich wieder Aussagen, die sagen, ja, da schützt man sich vor und so weiter. Also da hör einfach mal in die Folgen, da haben wir das mal diskutiert. Wovor das ein sehr guter Schutz sein kann, ist eben, wenn man im Regen draußen unterwegs ist oder wenn man irgendwo am Meer ist und hat da die Gischt von diesem Salzwasser, wo man Fotos machen möchte. Das ist natürlich wesentlich besser, wenn das auf den Filter kommt, weil den kann man wieder sauber wischen und wenn er halt im Eimer ist, ist er im Eimer. Tut nicht weh, ist nicht so teuer. Ja, und dann ist die Frage, verschlechtert er die Qualität? Kann er? Weil es ist erstmal so, dass das Objektiv ausgemessen ist ohne Filter. Das heißt, ohne Filter bringt es die beste Leistung. Schraubt man jetzt wieder ein Glas vorne vor, so hat man erstmal potenziell sich ein Problem vorne drauf geschraubt. Jetzt kann nämlich Folgendes passieren. Licht fällt durch den Filter auf die Frontlinse, wird von der Frontlinse wieder ein wenig zurückreflektiert, wird vom Filter wieder ein wenig zurückreflektiert und blub, schon hast du ein Geisterbild drauf. Und wenn das eben nur ganz leicht versetzt ist, dann kann sich das eben negativ auf die Farbkontraste auswirken und eben auch auf die Schärfe. Das ist einfach, gibt ein flaueres Bild. Man kann Lichtreflektionen drauf haben. Wenn du Nachtaufnahmen machst mit dem UV-Filter, dann hast du plötzlich irgendwelche witzigen Lichtpunkte irgendwo auf dem Bild, wo gar keine Laterne war zum Beispiel.
Das fragte hier im Chat sogar noch, können aufgesetzte Filter zusätzlich Reflektionen auf den Bildern erzeugen?
Also ja, genau definitiv. Das,
absolut ja.
Können sie definitiv. Und das ist übrigens auch der Unterschied, warum es UV-Filter gibt für, ich sag jetzt mal eine Zahl, ohne sie jetzt im Kopf zu haben, für 10 Euro. Und UV-Filter für 80 Euro. Da ist einfach der Unterschied in der Vergütung dieser Gläser. Und je besser diese natürlich entspiegelt und vergütet sind, desto weniger potenzielle Störung fängst du dir ein. Ja. Also man sollte da nicht zu irgendeinem Billigfilter greifen, wenn man dann mit einem teuren Objektiv und einer teuren Kamera arbeitet. Das muss schon irgendwie alles ein bisschen zusammenpassen. Und ja, grundsätzliche Empfehlung: immer ohne Filter arbeiten, wenn es nicht wirklich zwingend nötig ist.
Und der Schutz, den kann man dann dadurch zumindest ein bisschen erhöhen, dass man zum Beispiel mit einer Streulichtblende arbeitet, die einfach auch die Kamera, die Linse vorne ein bisschen schützt, zum einen vor Regen und zum anderen natürlich davor, dass sie dann, wenn man irgendwo dagegen dotzt, dann knallt man halt erstmal gegen die Streulichtblende. Natürlich schützt auch das nicht vor dem Spazierstock, der auf einen zukommt.
Natürlich nicht.
Was ich aber in dem Zusammenhang jetzt kürzlich noch gehört habe, was mir gut gefallen hat, es hat mir jemand geschrieben, der hat aus einem Filter das Glas rausgenommen und hat nur den Filterrand vorne drauf geschraubt und hat damit quasi das Objektiv nach vorne ein bisschen verlängert, also da auch wieder so ein bisschen das Andotzen in den Griff zu kriegen, ohne irgendwie die Nachteile des Filters auf sich zu nehmen. Fand ich ganz interessant.
Ist eine witzige Idee, weil es gibt einige Objektive, wo die Frontlinse wirklich weit vorsteht. Das hast du wirklich bei einigen Weitwinkeln. Da muss man natürlich aufpassen, wenn man sich so einen Rand draufschraubt, dass man dann nicht wieder eine Vignettierung da reinkriegt.
Richtig. Naja. Aber zu dem Thema Vergütung, da kommen wir gleich noch ein bisschen ausführlicher, wenn dann Dominik was zu dem Thema sagt.
Genau.
Zuerst mal noch ein Kommentar von, wie spricht das sich jetzt? Jon, oder?
Jon habe ich.
Jon aus Hamburg. Moin Moin, hallo.
Moin Moin nach Hamburg.
Und der hat uns geschrieben zur Kameratasche als Nachtrag noch zur Slingshot, von der wir gesprochen hatten. Das ist diese von Lowe Pro, die man sich so mit so einem diagonalen Riemen auf den Rücken tut. Also vorne rüber dann so ein diagonaler Riemen, die man so schön nach vorne drehen kann, ohne das ganze Ding gleich irgendwie ausziehen zu müssen, wenn man mal in die Kamera muss. Und da hatten wir geredet, übrigens nur auf Basis der Lowe Pro Website habe ich das gesagt, dass es eine kleine und eine große gibt, nämlich die 100 AW und die 200 AW. Und er schreibt uns jetzt die neueste und größte, die 300 AW gibt es nämlich auch mittlerweile. Und wow, in der ist denn auch Platz für andere Sachen als nur die Fotoausrüstung. Ja, das werde ich mir bei Gelegenheit mal anschauen, das klingt interessant.
Ist auf alle Fälle ein guter Tipp. Also die 100er, die hatte ich auch tatsächlich mal gesehen. Das war irgendwie gar nichts. Die 200er, die hatte ich, das müsste die 200er gewesen sein, die ich da in diesem Elektromarkt da mal umgeschraubt hatte, mit der ich mich dann irgendwie so, ja, stranguliert nicht, aber es ist irgendwie, ich kam damit nicht klar.
Da könnte man glauben, da hätte man einen Videopodcast draus machen müssen, das kann ich mir so richtig definitiv vorstellen, wie du dich da in diesen Riemen verhedderst und nachher mit 10 Kamerataschen an den Hacken irgendwie rausläufst und die hinter dir her, weil die noch an dir dranhängen.
Als ich in Köln iFranz kennengelernt habe, der macht ja so einen geilen Videopodcast. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, tja, das wäre glaube ich auch was für mich, wenn ich irgendwo was einkaufe und ausprobiere, das muss ich eigentlich festhalten im Video, in Bild und Ton. Na wie auch immer, es gibt also eine 300 AW, da schauen wir mal.
Ja. So, jetzt haben wir noch einen Audiokommentar von Dominik und den hören wir uns jetzt einfach mal an. Der basiert auf einer Besprechung, die wir hatten am Hörertreffen in Tübingen.
Genau, also die Hörer, die jetzt nicht in Tübingen waren, die können damit eigentlich wahrscheinlich, naja,
genau, also
ist es trotzdem lehrreich.
Ich sag mal kurz im Voraus, es ging drum, ich habe irgendwie nicht ganz geglaubt, dass die Vergütung auf der Frontlinse, also ganz vorne, wirklich viel bringt, außer wenn man natürlich Filter draufschraubt. Aber der Dominik belehrt uns eines Besseren
und das hören wir jetzt mal. Ich fahre mal das Band ab.
Hi Chris, hier ist Dominik oder MacGyver, je nachdem. Ich wollte dir nochmal Bescheid sagen, weil wir hatten beim letzten Hörertreffen ein Thema und da wollte ich ja noch einmal nachhaken. Es ging um die Vergütung bei Oberflächen und du hattest gemeint, die äußerste Vergütung, also das, was man beim Objektiv einfach sieht, wäre nicht ganz so wichtig. Die Vergütung soll die Reflexion verhindern. Und wenn kein Filter auf das Objektiv geschraubt ist, ist es ja eigentlich egal, wie viel Licht reflektiert wird. Naja, ich hatte ja noch so im Kopf, dass das nicht ganz stimmt und das hätte irgendwas mit der Lichtstärke zu tun. Ich habe jetzt nochmal nachgeforscht. Licht wird ja immer reflektiert, wenn es von einem Medium ins andere übergeht. Da kommt dann dieser Begriff der Brechtzahl rein. Jetzt wird es halt ein bisschen physikalisch, da kann man nichts machen. Wenn Luft und Glas eine Grenzfläche bilden, Luft hat die Brechtzahl von 1, Glas hat die Brechtzahl von 1,5, dann wird Licht reflektiert. Man kann es ausrechnen, das habe ich jetzt aber hier schon vorbereitet. Es werden ungefähr 4% des Lichts reflektiert. 96% gehen durch. Oh ja, 96%, das passt schon. Naja, 96% pro Linse. Man könnte es jetzt ausrechnen, 0,96 mal der Lichtintensität. Und das so oft, wie Linsen hintereinander kommen. Also 0,96 mal 0,96 mal 0,96 bei 3 Linsen. Wenn man das eingibt, dann kommt schon mal nicht mehr ganz so viel raus. Also ist das schon mal schlecht. So, der Zusammenhang erlaubt es jetzt aber hier ein bisschen zu tricksen. Und zwar nimmt man bei einer Einfachvergütung zum Beispiel Kryolith. Kryolith hat eine Brechtzahl von 1,33. Die liegt zwischen der von Luft und Glas. Man bedampft jetzt die Glasoberfläche mit Kryolith. Und was sich dann ergibt, ist, dass an dieser ersten Grenzfläche, Luft-Kryolith, nur noch 2% des Lichts reflektiert werden, 98% durchgehen, gebrochen werden. An der zweiten Grenzoberfläche, Kryolith-Glas, werden dann ein paar Promille, ich habe die Zahl wieder vergessen, aber ist ja wurscht, reflektiert und sehr viel durchgelassen. Das heißt, in der Summe könnte man jetzt sagen, das Licht wird einfach so langsam in die ganze Optik, ja, hineingeführt, wenn man es nicht physikalisch ausdrückt. Es kommt also in dieser Anordnung viel mehr Licht durch, als wenn ich einfach nur eine Grenzfläche Luft-Glas hätte. Wer es jetzt genauer wissen will, ich liefere die Formeln gern nach. Das andere, was hier noch reinspielt, ist die Sache mit der Reflexionsminderung. Die Reflexion, also Licht ist eine Welle, trifft auf die Oberfläche. Es werden mehrere Wellen reflektiert und der es anguckt, sieht dann, okay, hier ist eine Reflexion. Die Grenzschichten sind jetzt so genial gewählt, dass benachbarte Wellenzüge einen Unterschied in der Welle, also die Wellen sind gegeneinander verschoben haben, dass sie sich gegenseitig auslöschen im Auge des Betrachters. Also er sieht keine Reflexion. Dazu muss die Schichtige ziemlich präzise ein Bruchteil von Lambda haben. Lambda ist die Wellenlänge des Lichts. Das funktioniert natürlich immer nur für eine Wellenlänge. So, und jetzt kommen wir in dieses ganze Thema rein mit Mehrfachvergütung und warum vergütete Oberflächen einen leichten Farbschimmer haben. Okay, so viel nur mal ganz oberflächlich dazu. So, damit dürfte jetzt geklärt sein, dass auch die erste Vergütung eine Bedeutung hat und diese Bedeutung nicht nur die Reflexminderung ist, sondern auch die Lichtstärke des Glases erhöht. Ein anderes Thema war einstellbarer Graufilter mit Polarisationsfilter. Ich habe das mal ausprobiert. Ich habe jetzt einen zirkularen Polarisationsfilter aufs Objektiv geschraubt und einen linearen davor. Linear ist eh relativ günstig zu kriegen, also was soll's. Es funktioniert tatsächlich, war auch so zu erwarten. Je nachdem, wie ich die beiden gegeneinander verdrehe, bekomme ich einen einstellbaren, halt nicht linear, aber immerhin einen einstellbaren Graufilter. Ich denke, wenn man das beachtet, dann funktioniert das auch alles wieder. Okay, gut. Tschüss.
Ja, das da brauchen wir nicht viel sagen. Also das war ausführlich bis zum Ende. Dominik, vielen Dank.
Das lasse ich mal einfach im Raum stehen. Ich glaube das einfach so.
Ich glaube das jetzt einfach auch. Also ich denke, wir brauchen auch hier mal irgendwie noch ein paar Leute, die uns ein bisschen beim Nachforschen helfen, weil diese Sache, also das finde ich klasse, also weniger Brechungen an den Reflexionen, an den Medienübergängen und so, macht natürlich Sinn. Ich hatte ja auch mal Physik, leider nie ELK, aber ich habe es dann irgendwann abgewählt. Aber das ist gut, auch das mit den zwei Polfiltern, ja, auch darüber hatten wir geredet. Also Dominik, nochmal danke, dass du dich da so richtig schön schlau gemacht hast, das hilft uns natürlich hier auch.
Jo.
Ganz weiter und jetzt bin ich
hätte auch ich nicht besser machen können.
Und jetzt bin ich natürlich auch wieder sehr froh, dass meine Kamera, dass mein Objektiv vorne drauf vergütet ist.
So sieht's nämlich aus. Ja, so, wollen wir noch kurz im Chat gucken?
Schauen wir noch mal im Chat.
Haben wir da eine Frage?
Frage von, oh ja, das ist natürlich eine kleine.
Wie bekommt man eine Kamelle vom Objektiv?
Genau, wie bekommt man eine Kamelle vom Objektiv? Gerade gelesen.
Das ist ganz einfach. Und zwar haben die Spiegelreflexkameras haben vorne links unten meistens einen Knopf. Wenn man den drückt, dann kann man das Objektiv so ja ungefähr einen Viertelkreis gegen den Uhrzeigersinn drehen und das Objektiv dann abnehmen. Und dann sind meistens draußen so verschiedene Behälter aufgestellt. Da sind so kleine Strichmännchen drauf, die irgendwas in eine Tonne reinlegen oder sowas.
Und dann schmeißt und dann man dann das Objektiv rein. Einfach rein. Und dann ist die Kamelle mitsamt dem Objektiv weg. Genau. Da, 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 da. Ja. Nee, also Faschingsfotografie. Da könnte man aber wahrscheinlich auch die
ich weiß nicht, ist das ernst gemeint von Öcher?
Ich glaube nicht. Nee. Stell mir das mal vor, wie die vorne draufklebt. Nee, ich stell mir gerade vor, wie du die Streulichtblende, so eine große, schöne Streulichtblende, nimmst einfach die Kamera und hältst es nach oben und kannst damit einfach die ganzen Kamellen auffangen. Also noch die unverklebten.
Das könnte man machen. Du solltest dann natürlich vorher einen UV-Filter drauf machen, da schützt nämlich die Frontblende.
Okay, wer das jetzt irgendwie nachmacht, der ist selber schuld.
Okay.
Kids don't try this at home. We are trained professionals. Okay, ja. Hören wir noch mal einen Audiokommentar rein?
Ja, wir hören noch mal einen Audiokommentar rein und zwar von Sascha. Sascha, Entschuldigung, das Ding ist ein mega langer Audiokommentar. Ich habe mal versucht, den ein bisschen zusammenzuschnippeln. Also nicht wundern, wenn das ein bisschen holprig klingt.
Okay. Hallo, lieber Boris, lieber Chris. Hier ist der Sascha Gesierig aus dem Hohen Norden und ich bräuchte vielleicht mal euren Rat. Ich habe jetzt mal ein Shooting gemacht bei einer Theatergruppe, bei einer Live-Aufführung. Und dort hatte ich diverse Probleme zu bewältigen, die für mich als Hobbyfotograf doch eher neu waren. Und zwar war das ein dunkler Raum, sprich dort gab es keine Grundbeleuchtung im Saal, sondern nur drei extrem helle Theaterspots. Und dementsprechend war es jetzt für mich sehr schwierig, die Beleuchtung richtig hinzubekommen. Das heißt, ich habe teilweise mal was im Automatikmodus geschossen, ich habe teilweise was im Porträtmodus geschossen und auch mit manuellen Vorgaben gespielt. Ich habe die Canon 400D und das Objektiv, was ich drauf hatte, war, glaube ich, das Sigma mit einer Lichtstärke durchgängig von 2,8 mit einer Brennweite, glaube ich, 34 mm auf 70 mm. Diese Spots waren auf einen Sofa gerichtet und ja, dementsprechend waren die Personen, die in dem Spot waren, sehr stark angestrahlt. Das heißt, der Beleuchtungsmesser der Kamera hat so ein bisschen verrückt gespielt und dementsprechend waren meine Bilder entweder stark überbelichtet beziehungsweise viel zu dunkel. Ich war so mehr oder weniger enttäuscht und musste leider mit der Bildbearbeitung die Bilder aufhellen. Dementsprechend gab es natürlich grobkörnige Bilder. Die Schärfe ist einfach verloren gegangen und ich war im Endeffekt so ein bisschen enttäuscht und würde gern wissen, wie ich das nächste Mal anders mache, um die Aufführung nicht zu stören. Dementsprechend habe ich versucht, natürlich mit einer Blende von 2,8 zu fotografieren. Das war eine sehr dynamische Aufführung. Dementsprechend war das mit der Schärfentiefe auch so eine Sache. Das heißt, ich habe jetzt mal was fokussiert und da hier so viel Action auf der Bühne war, ja, kamen die Leute halt sehr schnell aus dem Schärfentiefebereich wieder raus. Und ja, so hatte ich halt Probleme mit der Kamera, das alles scharf einzustellen. Ich hätte natürlich liebend gerne eine Blende von 5,6 eingestellt, doch da wuchsen die Belichtungszeiten ins Unermessliche. Mal meine Frage an euch, wie ich das in Zukunft besser machen kann, ohne einen Blitz zu verwenden. Es fehlt einfach an Erfahrung und dementsprechend würde ich mich über hilfreiche Tipps von eurer Seite aus freuen. Ja, wenn ihr euch mal so ein paar Fotos angucken wollt, was noch rausgekommen ist, das ist unter der URL zu finden, www.sascha-gesierig.de/ewige Erben zu finden. Nochmal die kurze Quintessenz. Wäre super lieb, wenn ihr mir dort mal Tipps für die Zukunft geben könnt, damit ich bessere Ergebnisse abliefern kann. Ganz lieben Dank. Das war der Sascha Gesierig aus dem Hohen Norden. Und tschüss.
Tja, weiß Bescheid. Ich glaube, Chris, das ist ein Thema für dich, oder?
Ja, fotografieren im Theater. Also im Theater haben wir ja immer das Problem, dass wir wirklich genau die Bühne dunkel ist, der Hintergrund dunkel ist. Wir haben wenige Sachen auf der Bühne, die wirklich hell erleuchtet sind. Und wenn du da jetzt mit der normalen Belichtungsmessung der Kamera hergehst, dann sieht die ein großes dunkles Bild und macht das ein gutes Stück heller, als es eigentlich sein sollte. Und als Resultat hast du dann einen super belichteten Vorhang, also einen super belichteten schwarzen Vorhang, der dann schön grau dasteht und die Leute und die Gegenstände auf der Bühne, die sind ja Knalle überbelichtet. Da hast du so weiße Gesichter und solche Geschichten. Das ist natürlich nicht so toll. Probleme, ja, also du hast natürlich mit Lichtstärke hast du natürlich immer Probleme. Also du brauchst einfach ein relativ lichtstarkes Objektiv bei sowas, wenn du da wirklich noch ordentliche Bilder machen willst. Schärfentiefe, Blende 2,8. Die Schärfentiefe ist ja nicht nur eine Funktion der Blende, sondern auch eine Funktion der Brennweite und des Abstands zum Objekt. Das heißt, wenn du mit einer kleineren Brennweite arbeitest, kommst du vielleicht nicht so nah ran oder kannst es nicht alles so schön groß bekommen, aber du hast dann zumindest ein bisschen tiefere, größere Schärfentiefe. Das Gleiche ist, wenn du ein bisschen weiter weg bist und nicht ganz so nah dran bist. Und dann hast du natürlich bei dem Objektiv dann die Probleme, wenn das so ein Objektiv ist, was eben über den Brennweitenbereich verschiedene Blenden hat oder verschiedene Minimalblenden hat, dass du dann eben entsprechend bei einer größeren Brennweite dann entsprechend eine kleinere Blende bloß noch hast, also weniger Licht durchkommt und dann wird natürlich die Belichtungszeit zu lang. Also das ist immer ein bisschen kribbelig mit Objektiven, die eben nicht so richtig schön lichtstark sind. Allerdings ist genau das Thema, wenn du mit der Automatik der Kamera arbeitest, dann ist die Belichtung oft zu lang. Das heißt, da hilft es dann zum Beispiel, da kommen wir gleich auch noch ein bisschen ausführlicher dazu, wenn du die Belichtung misst, dann versuch doch mal, wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen, Fliegen fliegen, Fliegen hinterher.
So ist es.
wo war ich denn jetzt? Ach ja, genau, das Messen. Die Kamera misst in so einer Situation Mist. Also wirklich, wirklich. Was da eingebaut ist, macht was Falsches. Das heißt, in dem Augenblick, wo du so eine Situation hast, ist das im Prinzip das Gegenteil von der Gegenlichtsituation. Das heißt, du hast dunklen Hintergrund, hellen Vordergrund und da kannst du mit einer Belichtungskorrektur nach unten, also sprich, du sagst der Kamera einfach, belichte weniger, kannst du oftmals viel rausholen. Hast du vielleicht einen etwas dunklen Hintergrund, aber das ist ja auch, wenn du mit den Augen hinschaust, genauso. Und letztendlich werden dann zum Beispiel die Gesichter richtig belichtet. Wenn deine Kamera sowas wie einen Spotmeter hat, also wenn du wirklich auf den Punkt messen kannst, dann kannst du zum Beispiel auch ganz bewusst einfach mal von einem der Gesichter messen und dann diese Belichtung verwenden. Was in solchen Theatersituationen übrigens meistens am allerbesten funktioniert, ist manuell arbeiten. Das heißt wirklich, die Belichtung ausprobieren und dann dabei bleiben. Da ändert sich vielleicht mal, und hier kommt mal irgendwo ein Spot dazu, oder ich meine, bei Konzerten ändert sich natürlich auch das Licht und so weiter, aber generell lieber ein bisschen zu niedrig belichten und mal mit manuell einfach auf einem Setting bleiben und das vielleicht über den Abend ein, zwei Mal noch anpassen. Das funktioniert bei mir am besten. Und dann hast du plötzlich auch mit dem Objektiv längsten Brennweite nur noch 5,6 kann, hast du dann meistens doch noch halbwegs gute Karten zumindest.
Die Canon 400D, die er hat, die hat, meine ich, kein Spot-Metering, aber du kannst zumindest einstellen, ob das gesamte Bild mit in die Belichtung eingezogen wird oder nur ein Bereich, also so eine selektive Messung.
Das ist dann
das hilft schon mal.
Genau, da wird dann, ich glaube, das entspricht dann ungefähr so diesem inneren Kreis, den man beim Durchschauen irgendwie durch den Sucher sieht. Aber jetzt kommen wir auch gleich, das ist ein wunderschöner Übergang, also so schön geht's ja fast nicht. Jetzt lassen wir uns gerade mal ein bisschen über dieses Metering weiterreden, weil das wollte ich eh tun.
Übrigens nur noch als Tipp dazu für Sascha. Aber da kommst du wahrscheinlich dazu, also die Automatik-Modi. Kennst du die Mehrzahl von Iglu?
Iglus?
Ein Iglu, zwei Igli. Ist aus den Peanuts. ja. Mann, sind wir alt. Wenn du solche Lichtsituationen hast, solche schwierigen, vergiss mal diese ganzen Kreativprogramme, die diese Kamera hat, also diese Motivprogramme. Also du hast ja in der Mitte diesen Oma-Modus da, dieses grüne Rechteck, diese Vollautomatik und alles, was da drunter ist, da ist ja dann irgendwie halt dieses Motivprogramm für Landschaft und für Nahaufnahmen mit so einer Blume drauf und eben Porträt und was weiß ich nicht alles. Und das vergiss einfach mal komplett und geh mal in die, die Motivprogramme sind das. Und vergiss das und geh in die Kreativprogramme, also geh in diesen Modus AV oder TV oder eben M. Bei M solltest du natürlich ziemlich genau wissen, was du tust. Ich würde dir bei solchen Lichtsituationen zwei Dinge empfehlen. Versuch es erstens mal mit dem TV-Modus. Da stellst du die Belichtungszeit ein und die Blende wird automatisch ermittelt. Da fängt dann auch schnell mal die Blende an zu blinken, wenn es nicht weit genug aufgeht. Aber dann kriegst du einen realistischen Eindruck, was möglich ist. Vor allen Dingen, wenn du diese Selektivmessung aktiviert hast. Oder geh auf den AV-Modus, stell deine Blende ein, so weit auf, wie es geht. In deinem Fall eben diese 2.8. Und und jetzt hat keiner gesagt, das ist mit geringer Tiefenschärfe, mit geringer Schärfentiefe.
Du hast es gesagt,
das ist, du hast mich schon endlich, angesteckt. Endlich. Es hat keiner gesagt, dass es damit einfach ist, gute Fotos zu machen. Schon gar nicht, wenn sich das Motiv dauernd vor und zurück bewegt oder über die Bühne hechtet und du dann dauernd andere Abstände hast. Mhm. Das ist nicht leicht. Aber es hat auch keiner gesagt, dass du von 100 Fotos 100 gute hast. Das ist also absolut nichts Ungewöhnliches, dass du 200-300 Fotos machst und hinterher vielleicht 3-4 wirklich gute Treffer hast. Das macht nachher einfach wirklich die Übung.
Genau. So, und jetzt aber noch ein bisschen zu diesem Metering, weil das ist wirklich ein kritisches Thema. Ich werde es auch nicht ganz ausgiebigst behandeln, aber mal generell gesagt, es gibt verschiedene Verfahren, mit denen die Kamera eine Szene misst. Und zwar gibt's dann eben so diese Durchschnittsmessungen, das haben früher die Kameras gehabt, da wird einfach so ein bisschen mittenbetont gemessen, der schaut sich aber das ganze Bild an und gibt quasi dem mittleren Bereich des Bildes ein bisschen mehr Gewicht als dem Rest, ich glaube 60-40 oder so ist das bei den meisten Kameras, und nimmt dann einen Durchschnitt und dann versucht die Kamera das, was sie da sieht, weil die Kamera sieht ja nur hell und dunkel, und versucht daraus 18% grau zu machen. Das ist nämlich so ein Mittelwert. Und die Kamera geht einfach davon aus, dass die gesamte Szene, die sie sieht, insgesamt im Durchschnitt quasi, egal wie, ob man jetzt da ein bisschen mehr Mitte nimmt oder so, aber im Durchschnitt irgendwie auf 18% rauskommt. Ja, toll. Aber das ist ja halt meistens nicht so. Also die meisten Szenen sind eben, also sagen wir mal so, die meisten Szenen sind wahrscheinlich so. Wenn ich draußen im Freien irgendwie fotografiere, dann ist der Durchschnitt wahrscheinlich irgendwo bei diesen 18% und dann passt das schon. Und wenn es ein bisschen drüber oder drunter ist, ist es auch nicht ganz so schlimm.
Ja, falls es drunter und drüber ist, haben die Kameras heute ja richtig Speicher drin, wo die, weiß ich nicht, 3000
verschiedene Da komme ich gleich noch dazu. Ich bin jetzt erstmal bei diesem Durchschnitt. Also das ist erstmal die einfachste Form der Messung. Auf diese 18% wird einfach im Durchschnitt genommen und das ist gut so. Und das könnt ihr ganz einfach ausprobieren. Geht mal mit der Kamera, schaltet ihr auf, was weiß ich, egal welches Messverfahren, macht ein Bild von einer weißen Fläche, muss also wirklich komplett ausgefüllt sein, der Frame, und dann macht mal ein Bild von einer schwarzen Fläche. Und dann schaut euch mal diese Bilder im Vergleich an. Direkt auf dem Display von der Kamera hin und her schalten und ihr werdet sehen, die sehen fast gleich grau aus. Also das ist einfach, die Kamera versucht das Bild quasi auf 18% einzupegeln.
Das passiert übrigens auch bei Nachtaufnahmen, wenn man versucht, den Mond am schwarzen Nachthimmel zu fotografieren.
Das ist das gleiche Problem wie auf der Bühne. Du hast eine riesen schwarze Fläche, du hast diesen kleinen Mond und die Kamera sieht das Ganze, denkt, oh, das müssten 18% im Durchschnitt sein, und dann hast du den Mond grottenmäßig überbelichtet.
Das ist halt einfach einen hellen, strahlenden, leuchtenden Punkt irgendwo am Himmel und einen grauen Himmel.
So, und jetzt haben wir natürlich ein paar verschiedene Messverfahren. Unter anderem, was ganz, ganz Tolles, da haben sich die Kamerahersteller was Tolles ausgedacht, das gibt's auch schon länger. Da sind jetzt plötzlich kleine Computer in der Kamera. Das Ganze nennt sich Matrix oder Matrix Metering. Und jetzt hat die Kamera definiert auf ihrem gesamten Messfeld, was weiß ich, 10 Punkte, 20 Punkte, 30, 50, 100, keine Ahnung. Also je teurer, desto mehr Punkte so ungefähr. und die Kamera, aber wiederum, die Kamera weiß nicht, was sie da fotografiert, aber sie schaut sich jetzt die Helligkeit auf diesen ganzen Punkten an und hat jetzt in ihrer kleinen Datenbank hunderte oder tausende verschiedene Situationen gespeichert. Zum Beispiel klassische Gegenlichtsituationen. Da ist eine Person, die ist relativ dunkel, dahinter ist es knallhell und die Kamera nimmt den Durchschnitt und dann ist die Person noch dunkler und der Hintergrund ist richtig belichtet. Das sieht jetzt die Kamera mit ihr oder vergleicht jetzt quasi, was sie da sieht, mit allen ihren Einträgen in der Datenbank und sieht, oho, das könnte eine Gegenlichtsituation sein. Da muss ich korrigieren. Und dann ist zusätzlich zu diesem Eintrag in der Datenbank noch ein Korrekturwert hinterlegt Und das ist im Prinzip nichts anderes als eine Belichtungskorrektur. Also wird quasi der Kamera gesagt, Gegenlichtsituation, da steht +1. Mhm. Mach da mal eine Blende größer oder mach da mal doppelt so lange Belichtung oder setz mal die ISO nochmal irgendwie auf den doppelten Wert hoch.
Ja. Um es noch ganz kurz, ganz klar zu sagen, weil ich das auch schon zweimal gefragt worden bin im Bekanntenkreis, diese Matrixmessung bedeutet eben genau nicht, dass eben mehrere Punkte im Bild einzeln gemessen und auch einzeln belichtet werden.
Nee.
Das heißt also nicht, dass die Sonne, die am Untergehen ist hinten, dass die halt weniger stark belichtet wird als die Personen, die drumherum stehen, die werden dann doller belichtet. Das
überhaupt nicht.
Sondern nicht, es wird halt eine Summe gebildet und es wird eben analysiert, was für Effekte in diesem Bild auftreten, um dann daraus zu schließen, wie lange man belichten muss.
Also
es ist immer noch eine Belichtung.
Genau, also zum Beispiel haben wir dieses klassische Bild. Wir haben einen ganz hellen Himmel und einen ganz dunklen Vordergrund. Und da sieht die Kamera dann in ihrer Datenbank, oh, alle oberen Messpunkte sind hell, alle unteren sind dunkel. Da ist wahrscheinlich der Himmel oben und so. Und dann versucht die damit irgendwie umzugehen. Jetzt wissen wir aber auch aus Erfahrung, dass die Kamera das nicht immer richtig gut macht. Weil es ist halt so, es funktioniert nicht immer so klasse. Also man müsste eigentlich meinen, dass mit diesem Matrix-Metering alle Probleme der Welt gelöst werden. Aber die Erfahrung lehrt uns eines anderen.
Jo.
Und ja, trotz allem messe ich fast immer mit Matrix. Weil ich mittlerweile einfach meine Kamera sehr gut kenne. Und weil ich weiß, wie sie in verschiedenen Situationen reagiert. Und weil ich weiß, in dieser Situation wird auch das beste Matrix-Metering nichts bringen. Da muss ich gegensteuern. Da muss ich von Hand gegensteuern. Ich kann dann mit dieser Belichtungskorrektur ganz einfach nochmal, egal was dieses Matrix-Metering macht, ich kann dem einfach nochmal eine Zusatzkorrektur verpassen. Kann sagen, okay, da mach doch einfach mal bitteschön noch eine Blende heller oder dunkler. Und dann gibt's noch dieses, wie war das? War nicht Spot-Metering, aber das die Stufe dahin, dieses partielle Messung, glaube ich, heißt das, wo eben nur ein Teil des Bildes für die Messung herangezogen wird. Und das geht dann runter bis zum Spot-Meter, der dann wirklich nur noch irgendwie einen ganz winzigen Teil des Bildes zur Messung ranzieht. Also wenn man zum Beispiel weiß, dass dieser Punkt im Bild oder dieser Bereich im Bild ungefähr bei 18% grau liegt, dann kann man darauf messen. Jetzt, wenn wir uns zum Beispiel die Haut angucken von jemandem, da sind wir schon ganz in der Nähe von diesen 18%. Bei normalen Europäern, dann da ist es einfach so. Die Handfläche zum Beispiel ist eine ganz gute Referenz, weil die funktioniert bei allen Hautfarben, weil die meistens eben gleich hell sind, die Handflächen. Wenn man zum Beispiel die Handfläche als Referenz nimmt und davon misst und dann, ich weiß nicht, noch ein bisschen korrigiert, das muss man dann individuell einfach ausprobieren, wie viel man korrigieren muss, bis das Bild dann richtig belichtet ist, dann kann man damit schon mal ganz gute Ergebnisse erzielen. Aber letztendlich, das Fazit beim Metering ist, man muss sein Equipment kennenlernen, weil jede Kamera macht das ein bisschen anders und letztendlich ist es wie bei einem Objektiv oder überhaupt bei der Kamera, man muss es kennenlernen, man muss wissen, wie das Ding in verschiedenen Situationen reagiert. Und das Schöne ist, weil wir es digital machen, können wir es auch sofort nachvollziehen. Das heißt, ich mache ein Bild auf der Bühne, ich schaue mir es an auf dem Display, ich zoome da vielleicht sogar noch richtig rein, dass ich noch die Gesichter sehe und dann sehe ich schon relativ schnell, ob die überbelichtet sind oder nicht überbelichtet sind. Da hilft dann zum Beispiel auch das gute alte Histogramm, das uns zeigen kann, da hatten wir auch schon drüber geredet, glaube ich, recht ausführlich. Das Histogramm, das zeigt uns dann auch, ob das Bild über- oder unterbelichtet ist. Und dann weiß man relativ schnell, in der Situation, die ganze Bühne ist dunkel, vorne sind zwei Hansel, die da irgendwie hell angestrahlt werden, da muss ich einfach -1 korrigieren oder -1,5 korrigieren, um das quasi der Kamera beizubringen, dass sie an der Stelle richtig belichtet.
Tja, wohl.
Das war jetzt alles sehr technisch, oder?
Das klingt sehr technisch.
Ja. Letztendlich aber wirklich das Fazit, lerne dein Equipment kennen.
Schau. Aber ich denke, so technisch wie das alles ist, man muss sich halt am Anfang wirklich intensiv damit befassen.
Man muss
und
es
sich
tun.
Klar machen, was man da macht.
Man muss es tun.
Genau.
Leute, jetzt sofort auf die Stopptaste drücken und fotografieren gehen. Jetzt auf der Stelle. Ihr könnt nachher weiterhören. Das ist alles völlig in Ordnung.
Ist
aber
ja ein Podcast.
Ist ein Podcast, genau. Jetzt probiert das aus. Geht raus, macht ein Gegenlichtbild oder sucht euch eine schwarze Fläche, vor der genau, jemand
vor
helles
sucht
steht.
Sucht mal die Knöpfe an eurer Kamera für die Belichtungskorrektur. Und dreht da mal dran und guckt mal, was dann passiert.
Und schaut euch doch bitte einfach auch mal das Handbuch an. Das ist nämlich alles super klasse in diesen Handbüchern beschrieben. Und natürlich sind die Leute immer sehr abgeschreckt von ihrer Übersetzung ihres Mikrowellenhandbuchs, weil da was ganz anderes rauskommt. Aber ich kann aus Erfahrung sagen, die Handbücher in den Kamerataschen, in den Kameraboxen, die man da so kauft, die sind gut. Da ist wirklich was Gutes drin. Lernt die oder lest die und tut sie euch unter das Kopfkissen. Legt sie euch
neben das Klo, was weiß ich. Die sind ja meistens richtig klein, also das hilft schon, wenn man die auch einfach mal in die Kameratasche reinpackt.
Also man sollte es trotzdem lesen, nur reinpacken bringt auch nichts.
Nee, aber auch wenn du das mal gelesen hast irgendwie.
Ja, unterwegs als Referenz mal eben. So habe ich auch meistens.
Wie war das nochmal mit der Sterntaste? Dann kannst du schnell nochmal nachschlagen.
Genau.
Irgendwie.
So, aber das war jetzt mal das Thema. Thema Weißabgleich machen wir ein anderes Mal. Ich glaube, das...
Genau, also ich hoffe, die nächsten Fotos werden etwas besser. Was mir noch aufgefallen war, Sascha, du hast gesagt, wenn du die Bilder, die zu dunkel waren, wenn du die im Computer nachbearbeiten musst und aufhellst, dann würden sie grobkörnig werden und es würde Schärfe verloren gehen. Nun, das Grobkörnige, das ist wahrscheinlich das Rauschen, was dann sichtbar wird, weil in dem Moment, wo du das Bild aufhellst, hältst du natürlich auch das Rauschen auf. Das ist gar nicht mal schlimm. Erstens, das gibt's analog genauso. Das heißt, wenn ein analoger Fotograf im Theater Bilder gemacht hat, ist es meistens genau derselbe Effekt. Zweitens, wandel das Bild doch einfach mal in Schwarz-Weiß. Also wenn es dir nicht unbedingt auf die farbigen Spots ankommt, mach mal Schwarz-Weiß-Fotos. Geh mal hin, auch in der festen Absicht, hinterher Schwarz-Weiß-Bilder draus zu machen. Dann kannst du mich noch ein bisschen andere Spielereien machen, was die Belichtung angeht. Weil du kannst dann ja hinterher bei der Umwandlung der Farbe zu Schwarz-Weiß ganz gezielt sagen, welche Farbanteile du hinterher wie hell haben möchtest. Und da kannst du zum Beispiel noch richtig schöne Zeichnung ins Gesicht reinbringen, weil plötzlich ist es egal, ob der Spot auf dem Gesicht grün oder blau oder rot war, weil einfach nur noch die Helligkeit entscheidend ist. So viel mal dazu. Und zum Thema Schärfe verloren gegangen, das garantiere ich dir, passiert nicht. Egal, ob du in der Bildbearbeitung das Bild heller oder dunkel machst, es wird nie schärfer oder weniger scharf werden. Ich hatte mir die Beispielbilder mal angeguckt, er hat den Link ja gesagt. Das ist in der Regel wirklich verwackelt. Das heißt, da sind wirklich die Belichtungszeiten zu lang gewesen, schätze ich mal, so dass sich das Motiv eben bewegt hat. Die Akteure waren einfach zu viel unterwegs. Oder aber du hast gewackelt, wenn die Belichtung zu lang war. Das ist gerade, wenn du in dem Telebereich bist, sehr, sehr kritisch. Dann hilft zum Beispiel ein Stativ, wenn die Akteure wenigstens einigermaßen still mal stehen. Aber du hast ja von viel Action auf der Bühne geredet. Oder schlicht und ergreifend, der Fokus sitzt nicht. Das war vielleicht auch dein Problem dann mit der Blende 2.8, geringe Schärfentiefe. Das ist knifflig. Und wird natürlich zusätzlich kniffliger, wenn du jetzt kein Stativ hast und du selber auch noch leicht vor und zurück schwankst. Also da vielleicht das nächste Mal einfach mal ein Stativ mitnehmen, dann kannst du schon mal eine Fehlerquelle ausschließen, nämlich das eigene Vor- und Zurückschaukeln und damit die Schärfentiefe verändern, oder die Schärfeebene verändern und zum anderen eben das Wackeln, also das Hin- und Herzittern. Da würde ich also das nächste Mal ein Stativ mitnehmen. Und als letzter Tipp, wenn du guten Kontakt hast zu dieser Theatertruppe, dann verabrede dich mit denen entweder für eine Stunde vorher oder eine Stunde hinterher nach den Proben und dann mach in Ruhe Fotos. Dann sollen sie sich in ihre Pose stellen und so tun, als ob sie agieren, aber sie stehen still. Und dann hast du alle Zeit der Welt. Machen Profis übrigens auch so.
Richtig.
Weil sonst geht's halt nicht immer.
Und in solchen Situationen letztendlich viele, viele Bilder machen.
Genau.
Also wirklich die Chancen, dass Gute rauskommen, dadurch erhöhen, dass ihr viel Bilder macht. Es ist digital, dann musst du halt noch eine Karte dazu kaufen. Aber dann hast du wirklich einfach viel größere Chancen. Also klassischerweise Theaterabend fotografieren. Wenn ich da hinterher 50 gute Bilder haben möchte, dann muss ich 300 Bilder machen. Das ist ein Minimum. Also das ist
dann einfach, hast du aber schon eine gute Ausbeute. Aber du bist auch schon Profi.
Die Übung bringt natürlich einiges, klar. Ja. Und selbst wenn du 600 Bilder machst und dann 30 gute Bilder hast, dann ist es immer noch eine gute Ausbeute. Also da muss man einfach die Verhältnisse sehen, wenn man sich mal.
Also meine Ausbeute ist halt wirklich geringer, kann ich ruhig so sagen. Da schäme ich mich auch nicht für, weil ich eben nicht wie der Chris regelmäßig irgendwelche Fotoaufträge habe und losgehe und das üben kann, sondern ich habe halt immer nur die spärliche Zeit nach Feierabend. Und da geht man ja auch nicht jeden Abend los, ne?
Aber man kann es also zum Beispiel ganz einfach üben, indem man irgendwo einfach mal fragt, darf ich den Abend fotografieren?
Ja.
Weißt du?
Na klar.
Fragen kostet nichts. Also das ist ja, das ist halt so. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Oder wie war das bei Sesamstraße?
Genau. Du, ich habe im Chat noch eine Frage, nochmal von unserem Digital-Expert. Das könnte dich interessieren.
Der ist neu im Chat, den kenne ich noch gar nicht.
Ich auch nicht, du. Also viele Grüße erstmal.
Ist übrigens ein Mac-User, hat er vorher gesagt.
Hat er. Mhm. Na, macht ja nichts. Ja. So,
was er sagt,
er fragt, nutze auch eine Handschlaufe, Zwinker. Leidiges Thema, gibt es eine Möglichkeit, den Schultergurt so zu befestigen, dass man ihn schnell dran und wieder abbekommt nach Bedarf? Also als Beispiel, er hat die Schlaufe dran, dann hängt die Kamera ja immer an der Hand, nun will aber ein Eis essen, geht aber nicht, weil die Kamera ja schon an der Hand ist. Also gibt's da irgendwie einen Trick, den Gurt schnell ran und abzubekommen?
Weißt du da was?
Also ich weiß nicht, ob das zusammen mit der Handschlaufe passt. Ich habe aber Systeme gesehen für den Kameragurt. Und der Kameragurt wird ja sowieso an anderen Stellen festgemacht, wie jetzt diese Handschlaufe. Von daher müsste das vielleicht noch gerade so hinkommen. Und zwar sind das solche Befestigungen, die entweder mit Karabiner arbeiten. Das heißt, man hat so zwei ganz kleine Stummelchen, solche Karabiner eben an der Kamera fest dran und kann dann den Gurt dort einklinken und eben auch schnell wieder abmachen. Da müsstest du mal gucken, das gibt's meistens halt im Kamerazubehör. Da sind halt spezielle Schultergurte. Also mit dem normalen Gurt geht's dann natürlich irgendwie nicht, sondern das ist dann halt ein anderer Gurt, wo diese Halterungen dran sind. Und es gibt auch ein System, was ich gesehen habe, das ist nicht direkt so ein Metallkarabiner gewesen, sondern das sind solche Kunststoffclips, die man so ineinander steckt. Kennt man von vielen Fototaschen oder Rucksäcken, wo man links und rechts an der Seite so zwei Seiten eindrücken kann und dann kann man das ganze System auseinanderziehen. Damit kriegt man auch einen Gurt relativ schnell dran und wieder ab. Und da verbleibt halt auch ein Stummel an der Kamera und den Gurt kann man dann halt abnehmen. Ich rate allerdings dringend davon ab, nur so einen Kameragurt einzusetzen. Also zusammen mit der Handschlaufe ist das ja okay, wenn man mal kurz das irgendwie über die Schulter hängen will. Tut aber euch einen Gefallen und nehmt so einen schnell lösbaren Kameragurt nicht mit, wenn ihr vorhabt, irgendwo zu fotografieren, wo viele Menschen rumlaufen, auf großen Plätzen. Ich sag jetzt mal so, hier Markusplatz.
Rapzap weg, oder?
Ja, oder in der U-Bahn oder sowas, weil nicht nur ihr kriegt das schnell ab. Da gibt's andere, die kriegen das noch viel schneller ab, das verspreche ich euch. Und die machen Klick-Klick, das kriegt ihr gar nicht mit und dann ist die Kamera nämlich weg. Also das ist das Gefährliche da dran. Praktisch ist es allemal.
Ha. Ja. Lassen wir noch mal einen Hörer zu Wort kommen.
Ja, Markus. Haben wir Markus, genau, das ist aber kein Audiokommentar.
Nö. Soll ich mal ein bisschen vorlesen, oder?
Lies mal ein bisschen vor, kannst du ein bisschen zusammenfassen.
Also, Markus fragt, mein Monitor gibt den Geist auf, irgendwie wird er komisch unscharf oder genau, macht halt komische Dinge, das hatte ich auch kürzlich mal. Oder aber entspricht jetzt nicht mehr meinen gesteigerten Ansprüchen. Oh, keine Ahnung, auf jeden Fall brauche ich einen neuen. Der sollte schon eher höheren Ansprüchen genügen, also relativ farbecht sein. Er hat auch so ein Kalibrierungsding, so ein Spider. Sucht also einen, auf dem man dann die Bilder wirklich gut beurteilen kann. Und beim zum Teil ausgiebig Bearbeiten das Bild genauso gestalten kann, wie es dann nachher auch farbgemanagt gedruckt wird. Frage ist also, geht das inzwischen sehr zufriedenstellend, in Klammer, es muss nicht perfekt sein, auf fast allen Monitoren? Man liest nicht selten, dass richtige Profis nie auf TFTs arbeiten würden, aber CRTs gibt's kaum noch zu kaufen, also ich hätte kein Problem damit, ein CRT zu kaufen, aber sind die dann nicht inzwischen veraltet oder doch TFTs inzwischen besser. Ja, dann fragt er noch zum Thema Preisklasse. Wenn ihr eine Empfehlung haben würdet, muss nicht viel größer als 20 Zoll sein und hoffentlich nicht gleich 1000 Euro so oder so teuer sein. Ja, das umreißt schon einigermaßen. Also mein bisheriger Monitor war ein CRT, also CRT steht für Cathode Ray Tube, das ist also ein Röhrenmonitor, und TFT steht für Thin Film Transistor, das sind also die Flachdisplays, die LCD oder dem TFT-Displays, die man heute so hat. Genau. Und es ist schwierig zu beantworten, die Frage. Also ich hatte ein CRT bis vor einigen Wochen, und der hat dann eben genau, und der war einfach zu alt, so ein alten 19 Zoller, und das war eigentlich sehr schön, der ließ sich auch schön kalibrieren und hat mir sehr gute Dienste geleistet. Und nachdem der dann irgendwann dann doch mal irgendwie nicht mehr richtig wollte, bin ich dann umgestiegen auf einen TFT-Monitor. Mhm. Hab da allerdings gleich mal aus leidiger Erfahrung, ich habe hier zwei TFTs. Der ist vielleicht ein gutes Jahr alt, einen BenQ FP71G Plus. Das ist so ein ganz nettes Ding, aber es ist, da war ich mit bisher eigentlich so als Zweitmonitor, den habe ich nie um Bilder zu bearbeiten eingesetzt, sondern eher nur so als, ja, um da mal die Mail drauf zu haben und so weiter. War ganz okay, aber war so, nicht so richtig von Kontrastumfängen. Wenn ich mir da in Photoshop so einen schönen Grauverlauf gemacht habe, hat man schon gesehen, der stellt den nicht so richtig sauber dar, und es taucht dann doch eher gerne mal früh ins Schwarze ab und taucht auch recht früh ins Weiße ein. Das heißt, du hast keine richtige neutrale Helligkeitsverteilung auf dem Ding und so weiter. Und war eigentlich nichts zu machen. Also hat überhaupt nichts gebracht. Der hat einfach so seine Macken, und damit ist er natürlich für Fotobearbeitung eher nicht geeignet. Und dann habe ich eben zugeschlagen und habe mir für über 300 Euro, ich glaube 350 Euro, einen Samsung Sync Master 205 BW gekauft. Das ist so ein Widescreen-Monitor, 1680 auf 1050, glaube ich, Auflösung. Und der ist erstaunlich gut. Mhm. Also ich würde mal sagen, der kann es mit meinem 3-4 Jahre alten CRT, kann das gut aufnehmen. Also in puncto Farbdynamik, in puncto Helligkeitsverteilung und so weiter. Das Einzige, was an dem mir am Anfang ein Problem bereitet hat, war die Beurteilung der Schärfe der Bilder. Weil zum einen habe ich da natürlich plötzlich richtig einzelne scharfe Pixel anstelle eben diesem doch leicht verwaschenen, was manche CRTs machen. Mhm. Und das andere ist, der hat nochmal so einen Schärfungsalgorithmus eingebaut. Also der hat überhaupt ganz tolle Bildmodi eingebaut, also super High Contrast und was weiß ich alles. Ich habe den erstmal auf komplett neutral gestellt. Ja, ich habe den komplett neutral eingestellt. Ich habe den natürlich dann auch kalibriert. Ich bin auch einer dieser Spider-Benutzer. Habe den dann kalibriert. Danach war schon wieder alles irgendwie nochmal ein Tick besser. Und letztendlich musste ich dann ein bisschen rumspielen, weil der Monitor hat auch eine Schärfeeinstellung. Wenn die auf 0 steht, ich glaube, der hat 4 Stufen, wenn die auf 0 steht, dann ist es wirklich nicht scharf. Also ich habe fast das Gefühl, da macht der Monitor das Bild mit Absicht noch ein bisschen unscharf. Mhm. Und wenn ich die so auf 1, 2 einstelle, dann wird es schon einen Tacken schärfer. Wenn ich es mehr mache, dann sehe ich also die Schärfung ganz deutlich. Das ist natürlich auch nicht gut. Und letztendlich musste ich dann einfach ein paar Tests fahren, bis ich wusste, welche Schärfeneinstellung auf dem Monitor ich dann quasi, wenn ich in Photoshop ein Bild nachschärfe, dann spiegelt mir ja diese Monitorschärfung schon irgendwie eine falsche Schärfe vor, die da noch gar nicht im Bild drin ist.
Das ist gar nicht gut.
Genau, und da musste ich also einfach ein paar Experimente machen. Auch da kommt es wieder genau darauf raus, dass man sein Equipment kennen muss. Man muss es einfach ein bisschen ausprobieren. Es gibt nicht die eierlegende Wollmilchsau. Was mir aber am meisten hilft bei dem Ding ist, dass ich es per DVI angeschlossen habe. Also ich habe ihn digital angeschlossen an die Grafikkarte.
Ich wollte dich nämlich gerade fragen.
Jetzt wusste ich, dass das von dir kommt. Nee, also ich habe jetzt zwei Monitore dranhängen. Ich habe diesen etwas teureren dranhängen per DVI. Der ist digital angeschlossen. Ja. Mit dem bin ich sehr zufrieden. Der ist wahrscheinlich noch ein gutes Stück weg von einigen wirklich teuren Profi-Monitoren. Nur nach meinen Experimenten und nach diversen Vergleichen auf anderen Monitoren weiß ich kann dem Ding zumindest in weitesten Grenzen gut trauen. Ich bin jetzt auch an dem Punkt, wo ich das mit der Schärfe wieder irgendwo, glaube ich, schon einigermaßen beurteilen kann. Also da fühle ich mich jetzt wohl damit. Ich habe nicht das Gefühl, dass mich das Ding anlügt. Die Messungen, auch nachher die Tests mit irgendwelchen Grau- und sonstigen Farbverläufen, geben mir recht, das funktioniert gut. Aber da muss man dann schon, also für 150 Euro ein TFT kaufen, da kannst du mit Bildbearbeitung eher dir richtig schön ein Bein stellen. Und den zweiten, den BenQ, den habe ich jetzt als Zweitmonitor nebendran. Einfach, ja, um den Desktop zu vergrößern. Und der ist analog dran gehängt und das ist überhaupt kein Vergleich. Also es ist wirklich, ich weine bittere Tränen, wenn ich dann mal so ein Bild aus Photoshop dann mal auf den anderen rüberziehe und es sieht einfach nur aus. unglaublich. aber das ist, wie gesagt, das war, glaube ich, der billigste, den ich bekommen habe in der Größenklasse. Und der andere ist eben dann doch eher was Gehobenes, zumindest im Consumer-Bereich was Gehobenes. Es gibt natürlich dann im Preisbereichen wirklich noch hochtolle Monitore, die dann noch, da hast du noch irgendwelche Fremdlichtschürzen drum, im Prinzip sowas in eine Streulichtblende drumrum, damit das, du dann nicht vom Außenlicht gestört wirst und so weiter, weil das hat natürlich auch noch wieder einen Einfluss drauf und so weiter. Also du kannst das wirklich bis zum Exzess treiben. Aber also
es gibt grundsätzlich, wenn ich dich kurz mal auflösen kann.
Genau,
Es gibt zwei ganz große Probleme bei TFTs gegenüber den CRTs. Das erste ist, der CRT arbeitet intern analog, da geht ja so ein Strahl, was ist das?
Elektronenstrahl.
Ein Elektronenstrahl.
Elektronen.
Elektronen, habe ich auch gesagt.
Achso, Strahl.
Entschuldigung. Der flitzt über das Bild, immer so von links oben nach rechts oben und dann die nächste Zeile, so zeilenweise wird das Bild aufgebaut. Das ist auch gleichzeitig ein Nachteil bei den CRTs, es flimmert nämlich, weil es immer schön zeilenweise aufgebaut wird und nie das ganze Bild wirklich da ist. Das ist halt nur da, weil unser Auge träge ist und weil die Röhre unter Umständen ein ganz klein wenig nachleuchtet. Deswegen muss die Frequenz sehr hoch sein und. Das heißt, da hat man dann Röhrenmonitore mit 100 Hertz, damit das nicht flimmert und solche Späße. Ja, wie auch immer. Es wird aber digital angesteuert. Das heißt, die Grafikkarte im Computer, die hat hinten meistens bei den PCs so einen 15-poligen Ausgang. Da kommen dann Informationen rüber über den Rot-, Grün- und Blauwert und über die Helligkeit und so weiter. Alles eben analog in Form von Spannungen, die da eben anliegt. Mal mehr Spannung, mal weniger Spannung. Ja, und das funktioniert mit dem CRT auch ganz gut. Wenn du jetzt aber einen TFT hast und steuerst den analog an, dann passiert Folgendes. Deine Grafikkarte nimmt das digitale Bild, weil auf der Grafikkarte liegt das Bild digital vor. Es ist ja ein digitales Foto. Konvertiert das nach analog, schickt diese analogen Signale durch den Ausgang, in den Stecker, durch das Kabel, wieder an einen Stecker, in den Monitor, in die Buchse hinein. Und der Monitor sagt jetzt, oh fein, der TFT-Monitor sagt das, da ist ja ein analoges Signal. Ich bin aber ein TFT, ich bin digital, weil ein TFT hat keinen Strahl mehr durch die Gegend flitzt, sondern ein TFT hat ganz, ganz, ganz irre viele Transistoren. Jeder Pixel auf dem Bildschirm sind quasi drei Transistoren, für jede Grundfarbe einer. R, G und B. Und die wollen alle einzeln angesteuert werden und da gibt es keinen Strahl mehr, der die zum Leuchten anregt. Also muss jetzt eine Elektronik dieses zeilenweise auslesen, diesen Strahl quasi simulieren in Software, versucht also dieses analoge Signal zu synchronisieren, dieses Bild in einem internen Speicher quasi zeilenweise aufzubauen, um es dann eben an diese Transistoren zu beschicken. Das ist übrigens auch der Grund, TFT-Monitore werden in der Regel mit 60 Hertz angesteuert und flimmern eigentlich trotzdem nicht, weil sie werden nicht zeilenweise aufgebaut, es wird immer das ganze Bild aufgebaut. Es muss halt nur synchronisiert werden und das schaffen die meisten TFTs am besten bei 60 Hertz, einige bei 72 Hertz, da muss man mal experimentieren. Das Blöde daran ist, es ist ein analoges Signal. Es kann also nicht wirklich gesagt werden, genau exakt diesen Pixel will ich ansteuern, sondern immer nur so ungefähr diesen Pixel möchte ich ansteuern. Und je nachdem, wie stark dieses ungefähr abweicht, kann das schon mal ein Pixelchen weiter links oder rechts sein. Die Effekte sind dann zum Beispiel, dass schmale Linien, senkrechte oder vertikale Linien, hin und her springen, die zittern. Da hat man also quasi dann doch wieder ein Flimmern im Bild. Das kann richtig eklig sein. Das war früher zum Beispiel bei Windows NT war das so, oder Windows 95 glaube ich auch, wenn man gesagt hat, Start beenden, ist ja auch paradox, aber das konnte man sagen, Start beenden, dann ist das ganze Bild, was man gerade hatte, der ganze Desktop, wurde in ein Pünktchenraster aus transparent, schwarz und so weiter getaucht, um es abzudunkeln, dieses Bild. Und dieses feine Pünktchenraster, das konnte tierisch flimmern, wenn die Synchronisation nicht richtig passte. Zweites Problem, wenn man analog ansteuert, eine TFT analog ansteuert, sind die Farben. Auf dem Weg von der Grafikkarte über diese Konvertierung durch das Kabel können diese Farbinformationen verfälscht werden. Ich hatte diesen Fall hier selber. Ich habe einen Yama TFT analog angesteuert an einer eigentlich recht guten Grafikkarte. Und in Windows ist es ja so, in Windows XP, wenn man eine Spalte im Explorer anklickt und nach der sortiert, dann wird diese so ganz zart grau hinterlegt. Und dieses zarte Grau war bei mir ein zartes Grün. Und ich wusste lange Zeit gar nicht, dass das ein zartes Grau ist, bis ich plötzlich mal in der Firma auch ein XP hatte. Da hatte ich das etwas später. Und da habe ich das Grau gesehen. Dann dachte ich erst, das wäre ein anderes Theme, was da eingestellt ist. War es aber nicht. Ja, und dann habe ich mir von der Firma Iyama so ein digitales Kabel schicken lassen. Das haben die mir quasi kostenlos zukommen lassen. Also vielen Dank dann nochmal. Und habe das digital angeschlossen. Meine Grafikkarte konnte das. Und da waren Welten dazwischen. Plötzlich waren die Farben wirklich die Farben, die die Grafikkarte auch geschickt hat. Also das ist schon mal, wenn man über Farbechtheit an einem TFT reden möchte, dann redet man als allererstes davon, nimm eine gute Grafikkarte mit einem digitalen Ausgang, DVI, DVI-D, um halt genau zu sein, der digitale Ausgang, weil DVI kann durchaus auch analoge Signale schicken. Mhm. Also einen digitalen DVI-Ausgang. Nimm ein TFT mit einem digitalen DVI-Eingang. Das ist schon mal die erste wichtige Sache. Der zweite Haken ist, ein CRT kann natürlich prinzipbedingt so ziemlich jede Farbe darstellen. Ist halt analog. Mehr Spannung, mehr Farbe so ungefähr. Ein TFT nicht, weil das Ganze ist nun digital. Das heißt, alle möglichen Farbschattierungen eines Grundtons sind nun aufgeteilt in verschiedene Zwischenstufen. Das kann man sich so vorstellen wie eine Treppe. Man geht halt eine Treppe hoch, immer Stufe für Stufe. Und daneben gibt es den analogen Aufgang, nämlich für die Rollstuhlfahrer. Das ist eine Rampe. Und auf dieser Treppe, da gibt es eben immer nur diese einzelnen Stufen. Ich sage jetzt mal 20 cm, 40 cm, 60 cm und so weiter. Und mit dem Rollstuhl, analog, wenn ich da hochrolle, da kann ich eben auch 15,7 cm in die Höhe gehen. Und das kann ein TFT nun nicht mit seinen Farben machen. Das heißt, da werden bestimmte Schattierungen gehen da halt verloren. Die kann das Ding einfach nicht. Und je mehr dieser Zwischenstufen, also da redet man dann von Bit-Tiefe, und je mehr Farbbits so ein TFT tatsächlich und real darstellen kann, umso besser. Das steht meistens in den technischen Daten, und wenn nicht, kriegt man das auf Anfrage heraus. Also wir reden da zum Beispiel von 10-Bit oder solchen Geschichten. Ja, und ein anderes Problem, was dann noch hinzukommt, ist, dass diese Subpixel, also ich habe ja vorhin gesagt, jeder Pixel besteht aus drei einzelnen Pixeln. Das ist dann einmal ein Pixel für Rot, einer für Grün und einer für Blau. Und die können nun auch noch unterschiedlich intensiv sein. Es kann also sein, dass ein TFT mehr Rottöne darstellen kann als nun Blautöne. Oder die Rottöne eben strahlender sind als die Blautöne. Und da sieht man es halt wirklich, es gibt TFT-Monitore, auf denen auch professionell gearbeitet wird. Also es gibt es durchaus. Da gibt es von ISO, gibt es zum Beispiel richtig teure TFT-Monitore, die aber richtig klasse Farben darstellen. Ich weiß gar nicht, ob die 12-Bit Farbtiefe haben oder 14-Bit oder so. Ich müsste direkt nochmal nachlesen. Sind allerdings relativ teuer. Also für den Privatbereich ist das eher nichts, denke ich mal. Sind aber wirklich sehr, sehr gut. Nichtsdestotrotz ist es heute so, wenn man losgeht und nicht gerade so ein 120 oder 150 Euro TFT-Monitor kauft, sondern ein bisschen was Teureres nimmt, was Gutes nimmt, wie gesagt, Digitaleingang, und nicht gerade in so ein Glossy-Display nimmt, also Finger weg von diesen hochspiegelnden Displays, die sind toll, wenn ihr euch einen Blockbuster angucken wollt oder sowas. Das ist hervorragend, das leuchtet und die Explosion, das ist alles richtig schön knallig. Für Bildbearbeitung taugt das gar nichts, weil da sind nämlich alle Filter, die da vorgeschraubt werden normalerweise, um das eben alles schön harmonisch zu machen, die fehlen da. Damit sind die Farben halt satter, aber eben auch falsch. Also davon Finger weg, nimmt einen matten Monitor. Und die man da so kriegen kann, sind gar nicht schlecht. Und da kriegen wir mich jetzt gerade eine Kurve zu einem Erlebnis, was ich nämlich gerade hatte. Genau,
parallel wollte ich nur mal kurz auf die Uhr schauen. Wir müssen pesen.
Wir sind, glaube ich, schon fast
bei einer Stunde.
Ja, Mann. Ich reiße es auch gerade nur kurz an. Wir verschieben es dann einfach auf die nächste Folge. Was übrigens auch besser ist, kann ich auch gleich noch sagen, warum. Ist aber eine schöne Kurve zum Thema Kalibrierung. Wir haben in der letzten Folge angekündigt, dass wir das Problem mal wirklich bei der Wurzel packen wollen.
Oh ja.
Und Stichwort Kalibrierung ist halt der dritte wichtige Punkt da bei diesen TFTs. Also neben eben nicht den billigsten nehmen und eben digital ansteuern. Kalibriert den. Wir hatten ganz am Anfang bei Happy Shooting in den ersten Folgen über Kalibrierung gesprochen, über Software-Kalibrierung. Wir haben das ausprobiert und es hat auch eigentlich zu ganz netten Ergebnissen geführt. Also Fotos sahen gut aus auf dem Bildschirm. Ich hatte dann allerdings in der Folge durchaus das Problem, dass das Bild, was ich auf dem Bildschirm gesehen habe, nicht unbedingt dem entspricht, was auf dem Drucker rauskommt. Und dazu nur ein ganz kurzer Teaser. Wir werden das dann in der Tiefe noch weiter behandeln in den nächsten Folgen, weil das ist wirklich ein sehr, sehr ausführliches Thema.
Das wird ein Stativthema, aber richtig,
das wird,
richtig gutes.
Ja, das wird ein richtig gutes Stativthema. Also es ist auch wirklich von euch unheimlich oft gefragt worden und deswegen werden wir das auch einfach jetzt mal abhandeln, weil das hilft wirklich jedem. Kalibriert den Monitor. Und ich sage jetzt wirklich, macht es nicht per Auge. Ich weiß nicht mehr, was ich damals empfohlen habe bei den ersten Folgen, aber da hatte ich noch keine Hardware zum Kalibrieren. Schafft euch eine Hardware für die Monitorkalibrierung an, beziehungsweise leiht sie euch aus. Also, es gibt Firmen, wo man sowas leihen kann. Es gibt teilweise schon etwas günstige Geräte. Also von unter 100 Euro reden wir da. Ich kann kurz mal den Effekt erzählen, den ich hatte und mehr dazu dann in der nächsten Folge. Ich habe hier ein iMac vor mir stehen, 24 Zoll, und ich habe ein altes PowerBook mit 12 Zoll. Zwei völlig unterschiedliche TFT-Displays, nicht nur in der Größe und in der Leuchtkraft, sondern auch in der Qualität. Das PowerBook ist ja nun extrem blickwinkelabhängig, hat ganz andere Farbdarstellung, da ist so ein Samsung-Panel drin. Der iMac, ich weiß gar nicht, was hier für ein Panel drin ist, der ist grandios hell. Ja, also wenn man den nicht auf der tiefsten Stufe betreibt, dann glüht es einem die Augen raus. Da ist ein Weiß wirklich auch ein Weiß. Das ist also schon mal ein Riesenunterschied. Ich habe kalibriert und zwar mit so einem Spider, Spider 2 Pro. Von Color Vision. Da haben wir nämlich hier eine Leihstellung von der Firma bekommen und wir stehen auch noch im Kontakt mit der Firma. Da wird es also noch einige Überraschungen geben. Ja, aber mehr dazu dann doch erst in der nächsten Folge, weil okay. Wir verschieben es ja gerade.
Lass sie zappeln.
Ich lass sie zappeln. Ich habe damit diesen Monitor kalibriert, den 24 Zoll, und Bilder sehen wirklich gut aus damit, werden schön neutral dargestellt, so wie es eigentlich sein soll. Und ich habe dann gesagt, ach, jetzt machst du dir mal einen Gag, jetzt kalibrierst du das PowerBook auch noch. Kann ja nicht funktionieren, das ist ja eigentlich ein ziemlich grottenschlechtes Display. Also wer ein PowerBook kennt oder mal Mac-Foren liest, das sind so ziemlich die schlechtesten Displays, die man verbauen kann in Notebooks. Das ist aber ganz typisch für 12-Zoll-Monitore. Ich habe ein IBM, da sieht das ganz ähnlich aus. Ich habe das also auch kalibriert und war zunächst mal erschrocken, als das Ding fertig war, weil das Bild war so dunkel. Also es sah einfach dusterer aus insgesamt von der Oberfläche, vom Mac OS. Weil es war halt vorher mit dem Auge kalibriert und da habe ich offenbar richtig aufgedreht mit der Helligkeit, weil je nachdem, wie man davor sitzt, wie gesagt, die Blickwinkelabhängigkeit ist einfach da. Und nun hat halt mal ein Gerät geguckt, was wirklich nur aus einem Blickwinkel gucken kann und hat das kalibriert. Und ich denke, ach, das sieht ja ein bisschen komisch aus. Aber man soll nicht glauben, wie schnell sich die Augen daran gewöhnen, weil das Gehirn macht wirklich den besten Weißabgleich, den es gibt. Das ist einfach immer noch das beste System. Und jetzt rate mal was. Du, ich habe ein Bild geöffnet auf dem 24 Zoll iMac und ich habe ein Bild geöffnet auf dem 12 Zoll PowerBook, natürlich dasselbe Bild. Und wenn ich nach links gucke auf den iMac und ich gucke dann wieder nach rechts auf das Powerbook, dann sind diese Fotos plötzlich verdammt gleich. Sie sind natürlich nicht hundertprozentig identisch, weil das Powerbook nicht so helle Farben darstellen kann. Es leuchtet einfach nicht so stark. Aber der ganze Farbeindruck, die ganze, das Verhältnis der Farben zueinander, das Verhältnis von hellen zu dunklen Bereichen in diesem Bild, das ist einfach auf beiden jetzt identisch. Das hat mich umgehauen, das hätte ich nie für möglich gehalten und das funktioniert wirklich. Also das ist der allererste Schritt. Wenn man sich dann ein gutes TFT angeschafft hat, kalibriert das. Weil meistens sind die Werkseinstellungen so überzogen, damit das in den Ausstellungsräumen einfach brillant aussieht, das entspricht nicht der Realität. Das ist zwar prima, weil man dann auch in den dunkelsten Schattenbereichen noch Zeichnungen drin erkennen kann und das auch hell ist, diese Zeichnung, es ist wunderbar. Nur wenn man auf dieser Basis ein Bild bearbeitet und glaubt, dass auf dem Drucker dasselbe rauskommt, dann hat man leider verloren, weil dem ist nicht so. Das funktioniert halt ein bisschen anders. Und wie das genau funktioniert, dazu dann, würde ich sagen, in der nächsten Folge ausführlich meine
richtig Testberichte. Ausführlich und hochspannendes Thema, wirklich, das interessiert, glaube ich, wirklich jeden.
Also ich lerne auch gerade eine ganze Menge über das Thema, das hätte ich nie für möglich gehalten.
Da weißt du dann wahrscheinlich mehr als ich. Okay, jetzt noch schnell einen Hörerkommentar. Der Matthias ist in Toulouse unterwegs. Er schreibt, ich muss gestehen, euren Podcast aus zeitlichen Gründen seit längerem nicht mehr gelauscht zu haben, zu meinem eigenen Bedauern. Nun bin ich aber wieder voll dabei. Zurzeit befinde ich mich auf Dienstreise in Toulouse und habe mir eigens für die 10 Wochen hier eine Nikon D40 zugelegt. Hey. Und verabschiede mich damit endlich von meiner mittlerweile verhassten Exilim. Was mir hier in Toulouse so widerfährt, könnt ihr bei Interesse mal auf meiner Website nachlesen. Also
den Link, den stellen wir
in die Shownotes. Den Link stellen wir gerne in die Shownotes. Ein Switcher, ein Wechsler von einer kompakten zu einer digitalen Spiegelreflex.
Genau.
Wir zwei als erklärte Spiegelreflex-Fans finden das natürlich gut.
Natürlich. Und an dieser Stelle viele Grüße nach Toulouse an den Matthias. Viel Spaß da mit deiner neuen Kamera und bei was auch immer du da tust. Ich habe da mal ganz kurz in den Blog reinlesen können. Ich muss das mal richtig durcharbeiten. Ist klasse geschrieben. Also das ist ein richtig pfiffig geschriebenes Tagebuch. Fand ich toll. Zumindest die ersten zwei Beiträge, die ich da so gelesen habe. Aber ich denke mal, das wird dann eher noch besser werden.
Jo.
War klasse.
So, jetzt ja, nochmal Aufgabenzeit.
Ja, und zwar die Aufgabe alt ist, wenn ihr das jetzt hört, zu Ende.
Aber jetzt, da wir wie immer früher aufnehmen, können wir noch nicht den Gewinner feststellen.
So ist es. Also wir können auch keinen Gewinner ziehen. Also das machen wir erst am Donnerstag, wenn ihr das jetzt gerade hört. Da schlagen wir uns gerade wieder die Köpfe ein, wer gewonnen hat so ungefähr. Und das hört ihr dann nächste Woche, wer gewonnen hat. Und dann erfahrt ihr, wer der Gewinner des Close-Up-Shooting-Buches ist.
Genau.
Denn diesmal haben wir hier wieder einen Preis ausgeschrieben.
Und
dann habe ich eine Ankündigung. Wie eben schon mal ganz kurz angedeutet, es wird demnächst eine kleine Handvoll richtig
tolle kleine winzige Preise unbedeutende geben. Preise geben.
Genau, so ganz kleine unbedeutende Sachen.
Also sagen wir jetzt mal noch nicht viel dazu. Wir sind auch noch nicht ganz klar, wofür wir die dann wirklich vergeben. Vielleicht müssen wir da auch noch mal einen separaten Wettbewerb oder irgendwas machen.
Da müssen wir was Besonderes
mit einer richtigen Jury oder sowas. Das sind Hammerpreise, Leute. Also sagt allen euren Freunden, sie sollen auch Happy Shooting hören. Da kann man richtig was absahnen demnächst.
Also ich habe hier weder Kosten noch Mühen gescheut und habe mich an Telefone und E-Mail-Clients geklemmt und habe da richtig was für euch rausgerissen.
Ja, Boris hat da wirklich was gerissen. Kann ich nur so sagen. Ich bekomme immer wieder so Mails mit verzückten Ankündigungen von ihm und denke mir, nee, das darf nicht wahr sein, was der Typ da wieder auf die Beine beziehungsweise in die Post gezogen hat von irgendwoher. Also die Bücher, das war einfach nur mal das mit den Close-Up und Do-It-Yourself Büchern, das war irgendwie mal so ein kleiner Vorgeschmack, würde ich sagen.
Genau, also da kriegen wir noch was Schönes für euch.
Ja, also haltet euch schon mal fest, ihr dürft euch jetzt eine ganze Woche lang festhalten und nächste Woche wird es dann aufgelöst.
Genau, und Da, ja?
Die neue Aufgabe, oder wolltest du noch was dazu sagen?
Nee, ich wollte gerade einen schönen Übergang machen, damit ihr was zu tun habt, weil die Aufgabe nun zu Ende ist und genau. Da vielleicht ein paar richtig tolle Preise lauern.
Gibt haben wir eine neue Aufgabe. Neue Aufgabe. Und das Thema dazu ist unangenehm. Jetzt macht mal, los, auf. Wie immer natürlich, ich habe es jetzt auch bei der aktuellen Altaufgabe gesehen, dass ich das Gefühl habe, dass das eine oder andere Bild wieder mal aus dem Archiv gezogen wurde. Ich glaube, wir würden uns alle richtig darüber freuen, wenn ihr einfach ein neues Bild schießt, weil darum geht's bei der Aufgabe.
Genau.
Es geht darum, was Neues zu lernen, sich eben diese Aufgabe zu stellen und dann auch rauszugehen und irgendwo sich Gedanken zu machen und nicht einfach schon, nur durchs Archiv gehen und sagen, da habe ich mal vor 3 Jahren im Urlaub in Afrika was geschossen und das nehme ich jetzt einfach.
Selbst wenn es das Foto des Jahrhunderts ist, das kann ja wunderschön sein und da freuen wir uns natürlich auch, das zu sehen. Dafür haben wir ja extra die Happy Shooting, wie heißt sie, die Gruppe?
Bilderflut.
Die Bilderflut-Gruppe, genau. Da könnt ihr sowas gerne reinstellen, da freuen wir uns auch. Aber es ist fairer allen anderen gegenüber, sich der Aufgabe neu zu stellen. Es geht nicht darum, das perfekte Foto dafür zu machen, sondern einfach ja eine interessante, witzige, pfiffige, was auch immer, eine Umsetzung dieser Aufgabe zu finden.
Und ich sag mal, wenn ich einen Verdacht habe, dass ein Bild einfach irgendwie aus der Schublade kommt, dann will ich zwar nicht gleich ausschließen, aber das im Hinterkopf geht da vielleicht schon ein bisschen was ab, also wenn wir dann Bilder beurteilen.
Ja.
Ja. Gut, aber wie auch immer, also geht los, schießt ein Bild mit dem Thema unangenehm und stellt es auf Flickr und dann dort gebt es bitte in die Gruppe Happy Shooting und gebt dem Bild den Tag HS unangenehm. Und
wer ich das sage jetzt nicht, schon mal, dass es was zu gewinnen gibt.
Genau, es gibt was zu gewinnen, ein
Buch?
Ein Buch. Wozu? Sagen wir dann noch
nächstes Mal. Das sagen wir dann nächstes Mal, genau.
Ja. Und wer das jetzt alles mit der Erklärung mit Flickr nicht ganz kapiert hat, einfach nochmal 20 Sekunden zurückspulen und einfach nochmal hören. Ansonsten vergesst bitte nicht uns, ich huste nochmal, auf podster.de ein Sternchen zu geben, für jedes Mal, wenn ich huste. Ja genau, Boris hustet auch schon ganz schlimm.
Ich bin jetzt verschnieft.
Ihr dürft uns auf podster.de auch abonnieren, da gibt es diese Abonniertaste, die macht nichts außer, dass ihr in Podster uns abonniert habt, das heißt, der Abo heißt nicht, kostet was, sondern...
Genau, da kriegt ihr auch keine Mails für geschickt und gar nichts, das ist
genau, einfach nur... Genau, es ist einfach nur nochmal ein Punkt für uns und genau. Dann sieht man uns ein bisschen besser und damit gibt's Happy Shooting dann umso ausführlicher und länger und toller, weil wir mehr beachtet werden und das brauchen wir auch fürs Ego.
Nee. Ja, ansonsten schickt uns Voicemails...
Genau, schickt uns Voicemails. Auf der Homepage könnt ihr ganz einfach in dieser Voicemail-Box was hinterlassen. Schickt uns E-Mails, info@happyshooting.de. Vergesst nicht, die neue Aufgabe heißt unangenehm. Geht mal zu nsonic.podspot.de. Nsonic schreibt sich N-S-O-N-I-C.
Da gibt es jetzt auch Mac-Themen übrigens.
Ui.
Und hört mal rein, wenn ihr mehr zum Thema Fotografie hören wollt, auf Chris sein Podcast.
Podcast.
Chris sein ist auch gut, ne? Meine Oma, ihr schirmt sein Griff ist ab.
Das ist Deutsch, wie es im Buche steht.
Ja, das ist Dorfdeutsch.
Da kann ich nichts dafür. Funktioniert aber auch.
Funktioniert so, genau. Und der ist nämlich zu finden unter tipsfromthetopfloor.com. Ist auf Englisch, aber da kann man nebenbei gleich noch ein bisschen Englisch lernen.
Richtig, naja. Also, das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zur nächsten Woche. Bis dann. 3, 2, 1.
Happy Shooting!
Als du angefangen hast, hier nochmal in diese TFTs nochmal so detailliert reinzuspringen, dachte ich mir, nie bitte nicht!
Ich kann sowas nicht stehen lassen.
Ja, ich weiß, du kannst es nicht. Du hast wieder gleich mal eine Pedant geben müssen.
Ich kann nicht anders, Entschuldigung.
Ist okay, ich bin ja nicht böse. Wir sollten den Podcast umbenennen.
Die zwei Klugscheißer, oder?
Genau.
Happy Klugscheißing.
Genau, Happy Klugscheißing.
Die neue Extremsportart. Extrem Klugscheißing.
Oh, Boris, ich mag dich trotzdem.
Oh, jetzt klingst du gerade wieder das Rauschen einer Boeing.
Ich bin kein Rauschen.
Da bist du wieder.
Ich muss mir gerade nur ein Tränchen wegwischen. Vielleicht hat das gerauscht.
Das kann sein. Ja.
PhotocastNetwork.com, your photography resource in the Podosphere. PhotocastNetwork.com.